herzliches Willkommen hier zum KI News Talk mit Gerald Lemke und Christopher Meil. Wir beide haben das Buch Smartes Marketing mit KI geschrieben und betreiben das Portal ki-toolparty.de. Und hier erfährst du die aktuellen News zur künstlichen Intelligenz im Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Herzliches Willkommen hier zum neuen KI News Talk. Ja, wir sind so ein bisschen in der Frühjahrs-Sommerpause gewesen sozusagen, der Christopher und ich, und sagen jetzt mal großes Hallo hier in unsere Community. Und entschuldigen müssen wir uns nicht, wir machen das ja kostenfrei und freiwillig, aber ihr habt ein bisschen wenig warten müssen. Deswegen haben wir heute ein sehr, sehr spannendes Thema mitgebracht, so ein Mainstream-Thema. Es geht um KI-Browser. Christopher, hallo.
Hallo Gerald. Ja, genau. Ich denke, das ist wirklich ein spannendes Thema, weil ich glaube, alle, die das Internet benutzen, benutzen automatisch einen Browser, weil sonst wird es ja nicht funktionieren, oder?
Genau, und die Frage ist nämlich tatsächlich, wir sind in einer extrem spannenden Situation gerade, weil jetzt die ganzen Browser der Großanbieter, angefangen von Google Chrome bis hin zu Safari, mit KI aufgeladen werden. Wir können gleich vorne wegschicken, Apple ist da ganz, ganz, ganz hinten dran. Also wir haben im Vorfeld schon richtig abgehatet über diesen Laden und nichtsdestotrotz, das ist das erste Learning, was wir euch schon mal weitergeben können. Apple ist hinten dran. Aber wir steigen mal ein und es gibt eine ganze Menge an Browsern. Jeder hat so sein Favorite, der eine eher mit dem Safari. Chrome hat natürlich die größten Marktanteile, ohne Frage. Auch Firefox ist auch noch ziemlich gut mit dabei. Microsoft Edge hat ein wenig nachgeholt, um mal so ein paar Zahlen zu nennen, die wir identifiziert haben. Google Chrome hat einen Marktanteil von rund 67%, hört, weltweit übrigens, ne? Im Stand Mai 25. Apple auf Platz 2 mit 17%, für alle Apple-Freaks, die finden sich hier wieder. Dann kommt Edge mit schon abgeschlagen mit 5 und Firefox mit 2 und dann kommt erstmal so kleinen Gedöns, Samsung Internet Opera und wie die alle heißen, sowas. Also, Google Chrome ist da ganz vorne weg. Und jetzt, Christopher, steigen wir ein, weil ist Google Chrome der Marktführer im Browsermarkt weltweit ist, auch der Marktführer in den KI-Browser? Das ist die Frage, die wir uns gestellt haben. Und da haben wir beide ein bisschen reingeguckt. Und was ist dein Eindruck gewesen erstmal?
Also definitiv nicht der Marktführer, was die KI-Browsing-Funktion angeht. Also da muss man sagen, er wird extrem gut genutzt. Also du hast ja die Marktanteile kurz erwähnt, übersetzt. Da habe ich jetzt auch nochmal so nachgeschlagen, fand ich ganz interessant. Also diese Marktanteile entsprechen ungefähr 3,4 Milliarden Nutzern weltweit, die Chrome benutzen. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum jetzt plötzlich von den KI-Anbietern so die, sag ich mal, so ein bisschen die Browser wie Pilze aus dem Boden schießen. Also das, weil letztendlich, es ist halt das Tor zum Internet, oder? Also wenn du es schaffst, sag ich jetzt mal, deinen Browser mit ordentlich Marktanteilen zu etablieren, dann hast du da die große Nutzerschaft schon mal direkt beim Einstieg ins Web an deiner Seite.
Das möchte ich gerne noch ein bisschen ergänzen für diejenigen, die noch nicht so deep in dem Thema so drin sind. Also es gibt diese klassischen Standardbrowser, die überall auf den Geräten sind, Chrome, Safari und so weiter vorneweg. Und dann gibt es nebenbei einen ganz jungen Markt von neuen Browsern. Das wird auch eins unserer Hauptthemen hier sein, ne? Die so von der grünen Wiese als Startups hochgezogen werden. Und das hat einen bestimmten Grund, ne? Weil die großen Browseranbieter die haben mit ihren Browsern Geschäftsmodelle am Laufen und die wollen sie nicht so wirklich richtig verändern oder es geht sehr schleppend. Während die Start-Upler, das weißt du natürlich, jeder Zuhörer weiß das und Zuhörerin, dass da natürlich dann ganz andere Möglichkeiten sind, neue Technologien gleich einzubauen. Ne? Da tun sich Google und vor allem Apple immer noch so wahnsinnig schwer. Ne? Warum kriegt Apple, wir sind ja nun auch Apple-User, wir beide hier, warum kriegt Apple das nicht auf die Kette? Ja, die haben jetzt übrigens Nachricht von heute angekündigt, dass sie jetzt im Hintergrund massiv an einem Plugin für Safari arbeiten, der dann 26 kommen könnte.
Okay. 26,
okay. Stell dir das mal vor, das gibt's doch nicht, oder?
Nee, das ist echt verrückt. Also ich glaube, also gefühlt würde ich mal sagen, ist kurz vor 12, dass wir was machen müssen, weil sonst wird es echt schwierig. Und wenn ich dann höre, 2026, das wären ja schon in KI-Rechen zwei Dekaden, bis es dahin ist. Ja, also das ist ja schon sehr, sehr hart. Also was ich krass finde, muss man auch sagen, dass Apple, obwohl sie ja technologisch extrem gute Hardware bauen, es irgendwie geschafft haben, diesen KI-Zug doch nicht richtig zu nehmen und sich da sehr schwer tun.
Ich glaube, Apple mit Tim Cook hat so die Strategie, sich eher als Hardware-Anbieter zu sehen, als Software-Anbieter. Ne? Das war mal ausgeglichen und das Steve Jobs, na gut, da war es auch noch nicht ganz so ausgeglichen oder sowas, aber sie haben dann schon irgendwo ihren Fokus auf der Software gehabt, insbesondere als sie ihre App-Stores und iTunes-Stores aufgebaut haben. Okay, lange her. Aber ich glaube, dass einfach in der Hardware offensichtlich noch die höheren Renditen zu erzielen sind.
Ja, vielleicht. Wobei, also was ich ganz interessant fand, es gibt ja so eine Undercover-Meldung, dass angeblich Verhandlungen zwischen Perplexity und Apple stattfinden und Apple überlegt, Perplexity zu kaufen. Dann hätten sie natürlich mit einem Schlag, sage ich jetzt mal, geballte KI-Funktionen eingekauft, weil Perplexity ja auch einen eigenen Browser momentan am Ausrollen ist. Also es gibt diverse Beta-Nutzer, die den schon nutzen können. Und dann hätten sie ja quasi sich sehr schnell solche Sachen erschlossen. Sie hätten dann auch eine eigene Suche. Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, sie bezahlen etliche, also ich meine mehrere Milliarden an Google, damit die Google-Suche voreingestellt ist in Safari. Das würden sie ja dann auch einsparen. Also wahrscheinlich könnte sich der Kauf schon lohnen, je nach Summe, ja.
Genau, da gibt es eine Veränderung auch in den Verhandlungen. Das gibt jeden Monat immer eine andere Nachricht oder sowas, ne? Aber die beiden diskutieren ganz massiv, Google und Apple, gerade, wie sie da weiterarbeiten werden. Ja, also genau, Komet heißt der, glaube ich, ne? Der
Genau,
neue, der
Komet,
Komet
Komet.
heißt der von Perplexity. Also alle Perplexity-AI-Fans könnt ihr euch darauf freuen, die dann Abo haben. Komet kommt dann irgendwann jetzt bald. Ich weiß gar nicht, wann der angekündigt ist. Ich gucke gerade noch
Ja, es war
mal.
ursprünglich mal, glaube ich, für Anfang Juni angekündigt, wurde jetzt nochmal
Ja.
verschoben. Jetzt soll es Ende Juni werden. Ja, mal gucken, es wäre gar nicht mehr so lang. Also.
Ja.
Also lang kann es nicht mehr dauern, sagen wir mal so, weil also ich sehe immer mehr quasi in meinen X-Feeds sehe ich immer mehr Leute, die sage ich jetzt mal Screenshots posten davon. Also da scheinen immer mehr Zugang zu Komet zu haben. Also ich glaube, es wird. Also ich bin auch auf der Warteliste. Bisher ist nichts passiert, aber wahrscheinlich bin ich eher an hinterer Position. Ich glaube, ich habe mich vor 2 Wochen eingetragen oder sowas. Also ich hab das Gefühl, da passiert immer mehr, so was den Rollout angeht. Insofern kann es nicht mehr so lang dauern.
Und interessant für Apple war das sogar ein Schnäppchen, weil nach Reuters Angaben ist Perplexity rund mit 9 Milliarden gerade bewertet. Das ist ein Schnäppchen, das bezahlen die in Briefmarken. Also, aber ich hoffe, so ein bisschen wünsche ich mir, weil dürfen wir uns outen, ne? Wir sind ja beide so ein bisschen Perplexity-Fans, ja, auch in unserem KI-Learning Lab von der KI-Tool-Party. Haben wir viele, viele Perplexity-Fans, so eine richtige kleine Community sogar mittlerweile. Und vielleicht sollte man Perplexity nicht kaufen, die erstmal alleine lassen, ja, und einfach
Na, das stimmt.
erstmal coolen Stuff machen, dann sollen die 40 Milliarden wert sein und dann zuschlagen. Weil wenn die jetzt gekauft werden, Apple macht die ja fertig. Die rennen ja alle weg, die Entwickler da.
Ja, also sag mal so, ich denke halt, da wahrscheinlich die Innovationskraft kommt da so ein bisschen zu erliegen, weil da dann erstmal so eine Fusion ist mit den mit der Konzernstruktur etc. Also so die Erfahrung lehrt ja oft, dass dann das Unternehmen, was gekauft wird, was vielleicht sehr, sehr viel an Funktionen permanent rausgebracht hat, dann erstmal so ein bisschen in eine Konsolidierungsphase und in eine gebremste Phase, was die neuen Funktionen angeht, kommt. Und insofern würde ich auch sagen, also wahrscheinlich für uns als Nutzer wäre es besser, da wäre noch mehr Druck da, sich auf dem Markt zu behaupten und sein Startup nach vorne zu bringen.
Ja, absolut, absolut. Ne? Lass uns da mal so ein bisschen tiefer eintauchen, Christopher, weil das ist ja ein Beispiel, weil Perplexity nun sich im Browser, also wie ein, sage ich mal, Browser mittlerweile ja auch ein bisschen verhalten möchte. Da gibt es ja auch noch ganz andere. Was ist denn so, du hast dir gerade auch neuere und die Start-up-Läden mal angeguckt. Was gibt es da so ein Muster? Was ist so, was da neu ist? Also klar. Die machen irgendwas mit KI, okay, gut. Mhm. Aber was bedeutet das? Gibt es irgendwie so ein Muster, was du identifiziert hast?
Ja, also ich würde sagen, bei allen ist so gemeint, dass das Zentrale ist ein Chat-Interface, ähnlich wie bei ChatGPT. Und darüber steuere ich sehr viel und ich kann es mir zum Beispiel als Sidebar, also in der Seite dann anzeigen lassen, dieses Chat-Interface. Ich kann aber auch von dem Chat-Interface so als Startpunkt starten und dann sagen, ich möchte Seite XY aufrufen oder ich kann gleich einen Befehl eingeben, der eine Internetrecherche auslöst, also ähnlich wie in Perplexity, dass ich quasi dann wirklich eine komplett formulierte Antwort zu meiner Recherche bekomme. Also so ein bisschen auch so ähnlich wie bei ChatGPT, das Chat-Interface ist schon so das große Nutzungsinterface bei diesen neueren Browsern.
Also für alle Google-Fans, der Suchschlitz bleibt auch in den nächsten Jahren erhalten. Nennt sich dann Chatfenster, heißt dann nicht mehr Suchschlitz, aber das, ich glaube, das hat sowieso noch niemand richtig interessiert, wie das wirklich heißt. Ne? Ja. Absolut.
Also das ist auf alle Fälle was mir so schon über die verschiedenen, also ich habe den Genspark ausprobiert, ich hatte den Dia ausprobiert, das waren so die zwei, die ich jetzt intensiver genutzt habe und bei beiden ist das schon so das Muster, dass quasi dieses Chatfenster halt so im Mittelpunkt steht. Mhm. Aber es ist, man merkt halt, KI ist so von Grund auf so zu Hause in einem Browser oder quasi darum wurde der Browser eher geplant oder gebaut. Also das schon quasi alles hat irgendwie, in jeder Seite kann ich quasi gewisse KI-Funktionen aufrufen. Es hat zum Beispiel gerade den Genspark, erkennt er auch bei bestimmten Seiten, was für eine Seite das ist. Also wenn ich in YouTube bin, dann kriege ich schon direkt so einen Kasten neben meinem YouTube-Video eingeblendet, wo ich das Video mir zusammenfassen lassen kann, wo ich das Transkript extrahieren kann, wo ich mir sogar aus der Präsentation, aus dem Video direkt eine Präsentation bauen lassen kann. Oder auf Amazon, wenn ich ein Produkt aufrufe, dann kann ich mir einen Preisvergleich über das gesamte Internet zu diesem Produkt geben lassen, dass er das woanders noch sucht. Also es gibt gewisse Seiten, die dann schon direkt innen drin sozusagen KI-Funktionen einblenden, die verfügbar sind.
Okay, ja, absolut. Und ich habe auch ein Muster erkannt. Ich habe mir jetzt nicht alle in der Tiefe angeguckt. Ich habe auch erkannt, dass so diese Mensch-Maschine-Kommunikation, also dass ich mit dem Rechner eigentlich viel mehr spreche, ne? Weil ich allein durch Spracheingaben mein Suchanliegen formulieren kann. Und es ist egal, wie ich es formuliere, ob ich es alltagssprachlich oder akademisch oder wie auch immer formuliere. Die Maschine versteht das mittlerweile. So ähnlich wie das bei Siri schon längst hätte seit 15 Jahren sein sollen, machen das diese Dinger schon. Also diese Spracheingabe ist sehr gut, finde ich. Und dann auch die Antworten. Also ich fühle mich irgendwie verstanden. Ne? Das ist so ein subjektives Gefühl, dass ich verstanden werde, weil die Antworten einfach auf meine Frage ziemlich gut passen.
Das stimmt. Also interessant, wo du jetzt nochmal Sprache sagst, wir gehen ja eigentlich weg von so einem Point-and-Click-Verhalten, also dass ich irgendwo mit der Maus drauf zeige, da drauf klicke, hin zu einer, ich gebe das einfach alles per Sprache ein und also ich würde mal sagen, in einem KI-Browser wird die Maus deutlich weniger bewegt. Also im Zweifel, entweder gebe ich es per Sprache ein oder ich tippe es halt ein. Also die Tastatur oder die Spracheingabe, je nachdem, was mein Favorit ist, hat da den Fokus im Vergleich zum bisherigen Browser, wo, denke ich mal, die Mausbewegung eher der Fokus ist.
Jetzt könnte man natürlich sagen, wir Menschen tun uns schwer mit solchen innovativen Mediennutzungsverhalten. Ne? Also da muss ich jetzt, früher habe ich auf im Suchfenster bei Google meine Suchbegriffe eingegeben und dann gab es Ergebnisse und dann habe ich da rumgeklickt. Jetzt auf einmal spreche ich mit meinem Computer. Das ist ja für viele sehr neu. Jetzt könnte man die These aufwerfen, ah ja, das macht ja sowieso keiner. Aber es gibt Zahlen. In der Tat ist es so, Opera, das sind die so diesen 1,2% Browser weltweit haben eine Studie gemacht und haben natürlich überlegt, müssen wir unseren Opera-Browser jetzt auch auf KI trimmen? Und was macht natürlich so ein Laden? Der macht dann eine repräsentative Befragung in seinem Umfeld. Und da kam dann heraus, in der Tat, dass über 70% mittlerweile mehrfach, also nicht nur einmal, sondern mehrfach KI-gestützte Anfragen an die Browser stellen. Das ist schon der Kracher. Also wenn diese Zahl stimmt, wir haben sie jetzt nicht validiert, ne? Aber wenn diese Zahl stimmt, ist doch zumindest die Erkenntnis, dass die Mehrheit versucht, dann diese Mensch-Maschine-Kommunikation aufzunehmen, aufgrund der Vorteile, die du genannt hast, Christopher, ne?
Definitiv, ist natürlich viel bequemer, oder? Also weil also es ist ja kognitiv allein schon viel weniger Aufwand. Also wenn ich irgendwo die Maus hinbewegen, muss ich ja quasi erstmal den Screen identifizieren. Ich muss gucken, okay, wo ist das jetzt das Element, was ich klicken möchte? Ich muss erstmal überhaupt alle Elemente einmal sehen, verstehen, um eine Auswahl zu treffen. Wenn ich einfach reintippe, schau mal auf der Seite, gibt es irgendwas zum Thema Test mit neuen Shampoos, ja, gib mir mal zu diesem Abschnitt eine Zusammenfassung, da muss ich ja gar nicht mehr auf der Seite im Detail suchen oder quasi visuell mich zurechtfinden, sondern das macht ja schon automatisch die KI für mich und damit würde ich mal sagen, wird mir kognitive Last abgenommen und evolutionsmäßig sind wir so angelegt, dass wir alles, was gedankliche Last angeht, einsparen möchten. Denn wir sind darauf getrimmt, sage ich jetzt mal, energieeffizient unterwegs zu sein. Vor allem, weil das Gehirn ja sowieso schon das meistverbrauchende Organ ist, was Energie angeht. Also insofern glaube ich, dass da intuitiv schon viel passiert, dass wir eher zu so einem Modus wechseln.
Absolut, absolut. Vielleicht nochmal zu Oprah zurück, weil das hat mich echt überrascht.
Ja.
Oprah hat diese Studie gemacht, hat gesagt, boah, da nutzen viele Leute KI-Funktionen im Browser. Haben wir nicht, machen wir jetzt. Haben denn einen Browser entwickelt, der heißt dann Aria oder Aria, wie auch immer. Also Oprah Aria. Und haben dann festgestellt, dass innerhalb von wenigen Monaten zusätzliche 1 Million Nutzer dieses Aria genutzt haben.
Okay.
Na, also wenn du deinen Browser aufpimpst mit KI, gibt es neue Nutzer. Das ist die Erkenntnis. Und jetzt überraschend, die Zahlen kommen aus Ende 23, Anfang 24. Also Aria kam 24. Mhm. Irgendwie so haben die wahrscheinlich so im ersten Quartal, zweite Quartal 24 dann diese Nutzer gewonnen. Also weniger als ein Jahr alt oder etwas mehr als ein Jahr alt. Und super, ne? Läuft. Aber du hast ja diese neuen Gewohnheiten angesprochen. Das finde ich nochmal ganz spannend. Wir werden ja dann nicht geschult drin, ne? Also ich kenne ganz viele Anwender, wir machen ja viel über Toolparty mit KI-Schulungen bei IHKs und überall und so weiter. Und was sind denn da so deine Beobachtungen, wenn es darum geht, so diese neuen Gewohnheiten an die Menschen zu bringen? Fällt ihnen das leicht oder tun sie sich schwer oder ist es egal oder sagen sie, interessiert mich vielleicht doch nicht oder wir können uns unsere Beobachtung mal austauschen.
Naja, ich würde schon sagen, dass, also da gibt es schon einen beträchtlichen Anteil, der sich da schwer tut und der auch so, sage ich jetzt mal, nicht so, sage ich jetzt mal, darauf abfährt, eine neue Software auszuprobieren oder eine neue Oberfläche, sondern der sich eher schwer tut, wenn sich da was verändert. Ich glaube, ich würde sagen, das ist ein bisschen auch eine deutsche Eigenschaft vielleicht. Also eher so das Bewährte so verwenden und daran festhalten und es muss erst perfekt sein, bevor es dann den Switch gibt. Ja. Vielleicht das ist noch so ein Thema, also was man halt auch immer wieder, ja, habe ich ausprobiert, habe aber nicht gut funktioniert, habe ich dann gelassen. Also da fehlt so ein bisschen, oft fehlt so die Schwelle zu sagen, ich probiere es nochmal aus und dann habe ich plötzlich ein Aha-Erlebnis. Also man sagt ja immer, es braucht so 10 Stunden ChatGPT nutzen, bis ich wirklich den Nutzen für mich extrem gut identifizieren kann.
Aha. Also danke für diese Steilvorlage. Ja. Also weil wenn wir jetzt off record wären, dann würde ich so in wirklich, ich könnte auf diese deutsche Kultur echt drauftreten, ne? Also wirklich so diese Bequemlichkeit, unsere Sofa-Bequemlichkeitskultur, die wir in Deutschland uns antrainiert haben, ist manchmal wirklich sowas von innovationsfeindlicher. Aber wir sind ja nicht off the record, deswegen machen wir schön Political Correctness, alles ist gut, ne? Aber in der Tat gibt es natürlich starke Defizite im Nutzungsverhalten. Ich beobachte das auch, exakt wie du. Sehr schwierig, wenn man den Nutzen zeigt, hier, was machst du so jeden Tag? Ja, ich interessiere mich für Fußball und sagen, hier, guck mal, ich habe hier einen Browser, da kannst du Fußballergebnisse der verschiedenen nationalen Ligen Spanien, Italien, Deutschland vergleichen und mit einem Klick und bumm und das immer, wenn du es brauchst, per Agenten gesteuert, dann sagt er natürlich mega, ne? Sowas, aber dieses Einarbeiten fällt vielen schwer. Und weißt du was?
Ja, ich glaube auch die Hürde, wenn die mal genommen ist, also das merke ich auch. Und da glaube ich wiederum, deswegen sehe ich da schon sehr viel Potenzial. Also ich glaube, es braucht halt oft so diesen Initialfunken, jemand, der einen vielleicht über die Hürde mitträgt, ja, und dann, also kenne viele, die vorher eher ablehnend waren und nach einer Schulung plötzlich zu begeisterten, sage ich jetzt mal, KI-Nerds geworden sind. Ja.
Ja, doch, das gibt's auch, natürlich, ohne Frage. Und dann passiert auch noch was bei diesen neuen KI-Browsern, weil die ballern dir natürlich fertige, scheinbar fertige Ergebnisse heraus. Jeder ChatGPT-Nutzer weiß das. Aber die Inhalte kritisch zu hinterfragen, das ist das Thema. Ne? Das fällt doch vielen schwer und deswegen wird ja viel auf Halluzinationen herumgetreten und sagen, ja, die halluzinieren alle wie die Doofen, da ist alles Müll drin und die Gegner sagen sowieso, das ist ja nur Müll und so weiter. Und diese KI-Browser machen jetzt aber einen Schritt, dass sie die Referenzen alle anbieten. Ne? Also das sehen wir, dass selbst auch in den Antworten die Referenzen direkt verlinkt sind, ne? So wie man es von Online-Artikeln beispielsweise kennt.
Ja, das definitiv. Also weil es halt immer, sag ich mal, im Vergleich zur reinen ChatGPT-Nutzung, wobei ChatGPT da ja auch mittlerweile in sehr vielen Antworten auch Suchen mit einbezieht. Mhm. Also eine Bot ausgesendete Antwort dann mit rein generiert. Da ist natürlich aber in so einem Browser steckt halt schon eine stärkere Verknüpfung noch in das Internet, in Aktualität mit drin und damit auch in Quellenausweisung und Quellenverknüpfung. Also da ist schon, sage ich jetzt mal, ich glaube einfach, weil der Browser schon mit dem Internet verbunden ist an sich und ja auch ein Tool ist, um überhaupt ins Internet zu gehen, ist da einfach so von der Grundanlage, von dem Grundsystemausrichtung schon mehr Quellensicherheit da.
Ich fragte letztens bei so einer Veranstaltung jemand, Gerrit, was meinst du denn, was sind denn so die Berufe der Zukunft? So, ne, Klassiker, ne? Was muss ich heute lernen, damit ich morgen noch Kohlen verdienen kann? Mhm. Und so weiter. Ich sage, schwierig. Das ist jetzt nicht unser Thema hier, aber ich greife mal so einen Zahn heraus aus diesem Zackenkranz. Ich glaube schon, dass dieses Trust but Verify Kompetenz schon sehr wichtig ist, ja. Also, dass du den Inhalten von generierten Texten beispielsweise nicht zwingend traust, sondern dass man sich gleichzeitig auch ein Mediennutzungsverhalten antrainiert, indem man die Inhalte auch hinterfragt. Also heißt nicht nur die fertigen Inhalte nehmen, Copy-Paste auf seine Seite bringen, sondern auch mit den Quellen entsprechend zu prüfen. Ein Journalist lernt sowas schon immer. Mhm. So. Eigentlich sind wir denn doch eigentlich so in der weiteren Zukunft alle so kleine Mini-Journalisten oder sowas, ne? Also wir kriegen Texte, glauben denen nicht, prüfen das nach, validieren das und übernehmen das, was schlauerweise dann richtig ist.
Ja, also ich denke, wir sind so ein bisschen in der Wertschöpfungskette vom Anfang in die Mitte gewandert, oder? Also wir sind jemand, der schon Dinge quasi vorgefertigt bekommt und die überprüft und fertigstellt. Also, und am Anfang haben wir vielleicht den Text noch komplett selber erstellt, von Anfang bis Ende. Und jetzt bekommen wir aber schon einen Teil geliefert und dieses Teil müssen wir aber verifizieren, überarbeiten, ergänzen und final machen. Also wir sind sowas wie die Überprüfer und Fertigsteller. Also unsere Rolle hat sich quasi so ein bisschen verschoben, glaube ich. Oder wird sich verschieben. Also es ist so, ich habe jetzt, sage ich, gerade gestern einen Vortrag gehalten zum Thema kleine Apps und Webanwendungen mit KI entwickelt. Da ist auch so das Thema, sobald die Komplexität ein bisschen ansteigt, dann brauche ich halt doch einen Webentwickler oder ein bisschen mehr Kenntnisse, um das, was die KI gemacht hat, sage ich jetzt mal, noch zu ergänzen oder zumindest einen Fehler auszubessern. Mhm. Und ich glaube, das ist so das Thema. Also wir sind in so einem an so einem Punkt, dass die KI schon sehr, sehr gute Sachen macht, aber dass es immer Mensch plus Maschine braucht.
Lass uns vielleicht nochmal den einen oder anderen Browser ein bisschen genauer angucken. Du hast ja Gainspark beispielsweise schon mal, ne? Schon mal angesprochen. Was ist denn so das Besondere bei Gainspark?
Also Gainspark ist so, dass das quasi ja ursprünglich erstmal kein Browser war, sondern Gainspark war ein sogenannter KI-Agent. Also man kann sich das so vorstellen, so wie ChatGPT plus Automatisierungsfunktion. Also das heißt, ich konnte den Gainspark-Agenten sagen, er soll mir jetzt eine Tiefenrecherche zum Thema machen und dann aus dieser Ergebnisse der Tiefenrecherche direkt schon eine PowerPoint erstellen. Also ich kann so mehrere Aufgaben aneinanderketten, also den auf so eine komplette, ja, sag ich jetzt mal, Projektaufgabe setzen, wo mehrere Teilaufgaben dann gemacht werden. Und Das ist jetzt quasi in den Browser gewandert und dann kann ich quasi halt, vorher musste ich eben vielleicht noch irgendwo Dinge rauskopieren, vielleicht aus meinem X-Feed die Inhalte schnell rauskopieren und dann da reinsetzen und sagen, fass das mal zusammen und mach dies und das dann damit. Jetzt ist es schon im Browser, und dann kann ich sagen, guck mal, auf dem Tab habe ich jetzt gerade geöffnet, geh da rein, fass das zusammen, mach eine PowerPoint raus und dann machen wir gleich noch einen Podcast daraus. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, wo der Genspark halt punktet, da er vorher schon so agentisch, also multifunktional oder multiaufgabenmäßig unterwegs war, dass das jetzt gleich in den Browser mit reingewandert ist und diese Fähigkeiten dann im Browser zur Verfügung stehen.
Genau, das ist, glaube ich, also so nehme ich es auch wahr bei diesen neuen Browsern, das sind halt so Agentenbrowser, ne? Die im Hintergrund dann halt ganz bestimmte Workflows, also einzelne Arbeitsschritte hintereinander abarbeiten. Aber dieses Podcast-Beispiel ist ja auch wirklich phänomenal, ne?
Also
Also,
fand ich sehr, sehr
und
erstaunlich. Also ich weiß gar nicht, mal gucken. Also ich habe ihn, glaube ich, sogar noch offen. Je nachdem, wir können gleich mal weiterreden. Wenn ich ihn schnell finde, dann könnte ich ihn sogar noch anspielen. Dann können wir mal reinhören, wie der Podcast sich so anhört. Dann hätten wir hier mal so ein kleines Beispiel noch.
Während du suchst, es ist normalerweise, wenn man das sonst außerhalb einer festen Standardsoftware macht, sind das mehrere Arbeitsschritte, ne? Du brauchst ja erstmal Text, dann die Summary und so weiter, Auswertung und dann die TTS, also die Text-to-Speech-Variante, irgendwo mit einer API. Es gibt keine Software, die das alles automatisch kann. Ausnahmen bestätigen die Regel. Notebook LM ist natürlich so eins und ähnliche. Aber die haben natürlich auch ihre Grenzen. Aber sowas in einem Browser webbasiert komplett durchzuführen, dann natürlich großartig, ja. Das ist einmalig bisher, ne?
Ja, das muss man schon sagen. Also sehr, sehr erstaunlich, ja.
Absolut, ja. Genau. Interessanterweise wurde dieser Browser als Startup gegründet, 23, von ehemaligen Baidu-Entwicklern. Das hat mich auch überrascht. Irgendwo, also ganz mitteleuropäisch ist das dann nicht so geprägt, würde ich mal sagen. Aber es ist auch nicht jetzt nordamerikanisch geprägt. Es kommt halt ein bisschen aus dem asiatischen Raum. Naja, also
Ja, aber gut, ist zumindest, aber ist eine amerikanisch gelistete Firma, ist, glaube ich,
richtig.
in Amerika ansässig und so
Ja.
weiter. Also ist, leider
Ja.
finde ich das nicht. Also da müssen wir das skippen. Tut mir leid.
Okay, Leute, probiert es einfach selber aus. Ne? Also
Genau. Also das, man
Genspark.
kann sich kostenlos registrieren, man kriegt 200 Credits, kann also auch erstmal ohne Bezahlmodell den Browser testen und auch einiges machen. Also das schon so zum erstes Gefühl entwickeln, ist das sehr, sehr gut.
Und gut finde ich auch bei solche komplexen Geschichten, wenn sie als App beispielsweise auf dem Rechner verfügbar sind. Ne? Für macOS gibt es die das schon, aber Windows ist noch in Arbeit. Die haben wohl Fokus auf Mac erstmal gelegt, warum auch immer. Genau, und dann einfach mal angucken. Es ist schon so eher für semi-professionelle bis professionelle Anwender schon so relevant, aber das heißt nicht, dass der Anfänger da nicht mit klarkommt. Es ist schon relativ einfach zu nutzen. Ne?
Würde ich sagen. Also, sag mal so, es kommt schon wie ein Browser daher. Ich habe da auch die Möglichkeit, einfach eine Seite aufzurufen. Unten drunter liegt auch der Brave-Browser. Also es ist, sage ich jetzt mal, schon klassisch, sage ich jetzt, aufgebaut wie ein Browser sonst auch. Es hat halt die Zusatzfunktion. Ich würde es jetzt von der Hürde eher als gering bis mittel bezeichnen. Also es ist jetzt nicht so, dass es komplett anders aussieht, dass es keine Tabs gibt, sondern es gibt ganz normal wie in anderen Browsern auch. Die Tabs sind quasi horizontal ausgerichtet. Also da ist jetzt nichts, was mich komplett von der Oberfläche vielleicht auf ein total ungewohntes Level zieht, wo ich mich erstmal komplett neu orientieren muss, sondern das ist schon sehr stark in dem gewohnten Look and Feel Raster, wie man es kennt.
Dann haben wir einen weiteren Browser angesprochen. DIA heißt der, DIA, DIA, however. Und das ist der neueste geile heiße Scheiß, weil der ist seit erst Juni, jetzt vor wenigen Wochen, jetzt in die Beta-Phase rausgekommen. Übrigens auch erstmal nur für Mac. Und DIA ist schon besonders cool, weil die haben so zwei, also die teilen das Fenster quasi so in der Mitte, ne? Muss man sich so vorstellen, das Browserfenster. Da hat man auf der linken Seite seine üblichen Suchgeschichten und auf der rechten Seite die üblichen bekannten ChatGPT, Suchfunktionen. Und jetzt, was soll dieser Mist?
Ja, also bei dir ist das Interessante, dass ich mehrere Tabs aufhaben kann und dann gehe ich beispielsweise in die rechten Seitenleiste, wo ich die Chat-Oberfläche habe und kann aber nicht nur das Fenster, wo jetzt gerade diese rechten Seitenleiste verfügbar ist oder der Tab, wo die verfügbar ist, sondern auch die anderen Tabs noch mit einbeziehen, obwohl die jetzt gerade nicht sichtbar sind, kann er auf die zurückgreifen. Also ich kann die mit so einem Plus hinzufügen und das heißt, ich kann beispielsweise drei Tabs aufhaben mit drei verschiedenen Konkurrenzprodukten zu derselben Gattung. Also was weiß ich möchte mir einen neuen Föhn kaufen. Bei mir jetzt weniger so der Fall, aber vielleicht meine Frau. Und dann kann ich sagen, vergleich doch mal die drei Produkte und gib mir kurz eine Zusammenfassung über die unterschiedlichen Ausprägungen. Und dann bezieht er eben alle drei geöffneten Tabs automatisch mit ein.
Ja, und das haben wir uns an dem einen oder anderen Beispiel dann angeschaut, ne? Vielleicht so ein konkreter Use Case. Also beispielsweise, du hast zwei Steuererklärungen von 2022 und 2023 beispielsweise oder zwei Handelsregisterauszüge von zwei Unternehmen. Da hast du das eine in dem einen Unternehmen, das andere in dem anderen Unternehmen und da sagst du, okay, vergleiche mal so die Ergebnisse dieser beiden Unternehmen in den zwei Geschäftsjahren oder in einem Geschäftsjahr. Und es gibt einfach in den Chat, in das Chatfenster ein. So muss man sich das vorstellen, ja? Du siehst zwei Browser, da sind zwei verschiedene Daten drin von zwei Unternehmen und jetzt vergleiche mal die Ergebnisse, die wirtschaftlichen Ergebnisse dieser beiden Unternehmen und dann wirft er das aus, ja? In einer Sekunde. Das ist unglaublich, oder?
Das ist schon, also das ist auch so eine Stärke von dir, also dieses Multi-Tab-Management und
Ja.
darüber über alle Tabs oder über, sage ich mal, ich habe 10 Tabs auf, aber ich kann von den 10 Tabs 3 wählen, die dann für einen Vergleich herangezogen werden oder aus den
Ja.
3 mir was extrahieren. Wenn das fertig ist, ziehe ich 2 neue rein. Aus denen soll er das jetzt noch ergänzen. Also es ist schon sehr interessant. Also es ist, also die KI hat halt wirklich Zugriff auf alles, was in dem Browser so angezeigt wird und kann das dann eben in dem Chat auch verwerten. Und das ist schon sehr spannend.
Und was ich den Mega-Vorteil finde, ist, du musst keine Dateien hochladen dafür, sondern du nutzt die Online-Ergebnisse. Wie krass ist das, ne? Vielleicht. Ich ertappe mich gerade selber, wer sucht schon nach irgendwelchen Unternehmerergebnissen oder was. Ne? Vielleicht ein praktisches Ergebnis dazu. Jetzt kann ich ja sagen, ich habe jetzt beispielsweise aus zwei Rezeptdatenbanken, ich will kochen, ne? Ich will irgendwas kochen heute Abend. Und jetzt bin ich irgendwie auf, keine Ahnung, was Diät oder irgendwie eine bestimmte Unverträglichkeit oder so weiter. Dann kann ich ja zwei verschiedene Rezepte nehmen und sagen, irgendwie, okay, welches hat die wenigsten Kalorien in der gleichen Menge von, sagen wir mal, 300 Gramm oder sowas.
Stimmt,
Funktioniert.
ja. Ja, das
Oder
ist schon, und also ich meine, wenn ich das manuell mache, da sitze ich erstmal eine Weile, vergleiche das alles und im Zweifel ist noch nicht mal eine Kalorienangabe am Rezept. Die KI würde das schon mal hochrechnen aufgrund der Zutaten und so weiter. Also das ist schon quasi ja eine dritte Dimension, die in den Informationen gar nicht vorhanden ist, die wird dann noch reingeneriert. Also das ist schon sehr spannend.
Ja, das ist schon sehr cool. Jetzt überlege ich die ganze Zeit, Christopher, so die böse Stimme. Ne? Wir haben ja in Deutschland so um die 50% digital Anti-Nerds. Also die sagen, oh, ich nutze das, aber ist mir eigentlich auch egal und außerdem ist das alles schlecht. So, ich suche jetzt im Hinterkopf immer diese Stimme und suche,
Okay.
was kann daran schlecht sein? Also gibt es eine Kritik an solchen, diesen neuen Browsern? Eigentlich ja nicht, ne? Weil wir laden ja unsere Daten gar nicht hoch.
Ja, genau. Also das ist ja so der Punkt. Also der Punkt, der wahrscheinlich sehr, sehr stark kommen wird. Ja, okay, dann haben die doch alle meine Logins und so. Das ist aber nicht so, sondern die werden, ich habe das nachgelesen, auch nach wie vor lokal abgespeichert, also innerhalb des Browsers auf dem Rechner und nicht verfügbar gemacht an die KI. Was natürlich verfügbar gemacht wird an die KI, sind die Inhalte, die auf der Webseite zu sehen sind. Aber sage ich jetzt mal, 90% der Webseiten, die ich ansurfe, sind wahrscheinlich auch eh für die Öffentlichkeit gedacht, ja, und erstmal gar nicht hinter der Login-Schranke oder sowas. Und selbst wenn sie hinter der Login-Schranke sind, habe ich ja die Berechtigung, das zu sehen. Die KI würde ja dann auch nur diese Inhalte und nicht meine Logins mitschicken. Also insofern rechtlich oder nicht rechtlich besser gesagt, sondern sicherheitstechnisch würde ich sagen, ist das schon ein recht guter Grundansatz. Also weil ich muss nicht die KI irgendwo hinschicken und sagen, hier sind meine Login-Daten, log dich mal für mich ein, zieh dir das dann runter und dann komm wieder mit den Ergebnissen zurück, sondern ich bin schon eingeloggt und das mache ich quasi klassisch in meinem Browser und diese Login-Daten, die ich halt verwendet habe zum Anmelden, die werden nicht irgendwo an eine KI übermittelt, sondern die bleiben wirklich lokal.
Ich habe mir auch mal die Privacy beispielsweise von Dia mal angeschaut, ob dort also darauf aufbauend, ob da die Nutzungsdaten auch gespeichert werden. Sagt ja, die Nutzungsdaten werden gespeichert für die jeweilige Session und dann aber sofort wieder gelöscht. Was kann man auch irgendwo einstellen da? Da gibt es so eine Option für den Nutzer. Also die gucken schon so ein bisschen drauf, ne? Und ich glaube, dass die schon so langsam gemerkt haben, die Start-upler, Leute, wir können mit den Nutzern nicht mehr alles machen und die komplett verarschen, ne?
Ja, ich glaube, und gut, im Browser ist natürlich auch, gerade wenn du hinter Login-Sachen kommst, dann kommst du vielleicht auch an sensiblere Bereiche und die willst du nicht unbedingt direkt einer KI übergeben, sage ich jetzt mal, mit Login-Daten, sondern willst vielleicht nur bestimmte Teile daraus dir aufrufen und nur die dann durch die KI überarbeiten lassen, den Rest willst du nicht aufrufen und das kannst du halt dann schon gezielt hier sehr schön selektieren und machen.
Total, ja. Ich auch, ja. Ja, dann stellt sich ja abschließend so noch die Frage für mich, wir haben natürlich noch viele Fragen, wir können jetzt bis morgen ja noch reden, ne, glaube ich, aber so abschließend stellt sich noch diese Frage, wie sieht die Zukunft der Suche aus? Ich glaube, dass da extrem viele darauf abfahren und da eine Antwort suchen von uns. Ja, fangen wir mal an. Wie sieht die Zukunft aus? Also was wird es in den nächsten 5 Jahren geben? Was wird sich verändern? Worauf müssen wir uns einstellen als Endnutzer und als Nicht-Nerd?
Naja gut, ich denke, unabhängig vom Anbieter wird selbst auch ein Google mit dem Chrome die KI-Funktion nachrüsten. Da kommt er nicht drum rum. So, weil er will natürlich, sage ich jetzt, also entscheidend ist, die Marktanteile zu behalten, weil das einfach für die ganze Monetarisierungsschiene bei Google, genauso auch bei Apple, die werden jetzt alles irgendwie dran setzen, da nachzurüsten, dass nicht irgendjemand anders die Marktanteile abgräbt. Ich glaube, das können wir schon mal festhalten. Also es wird auch KI-Funktionen in den anderen Browsern geben. Die Frage ist halt, ob jemand, der sowieso schon sehr gut unterwegs ist und so ein sehr gutes Konkurrenzprodukt geschaffen hat wie Perplexity, dass der trotzdem schafft, dann Marktanteile zu holen, weil er eben über seine bestehende, sage ich jetzt mal, Fanbase es geschafft hat, schon ordentliche Nutzergemeinde aufzubauen und die dann sagt, ja, dann nutze ich doch auch gleich von Perplexity den Browser, den Komet, weil Perplexity ist sowieso schon meine Go-To-Engine geworden zum Suchen und Recherchieren, dann gehe ich doch gleich auch auf den Browser, habe ich noch mehr Funktionen. Also das würde ich, kann man schon mal festhalten. Das Thema Suche ist natürlich ein bisschen vielschichtiger und komplexer, aber auch da würde ich sagen, die Zeit der Auflistung von Suchergebnislisten, also wo ich quasi 10 Links kriege, die kurz noch beschrieben sind, die ist auch vorbei. Also die wird, sage ich jetzt mal, es wird eher zu wirklichen wohlformulierten Antworten kommen, die mit Quellen belegt sind. Also würde ich jetzt sagen, ist für alle einfach eine bequemere Art der Recherche.
Ja, das sehe ich auch so, ja, absolut. Ne? Ich glaube, dass trotzdem der Platzhirsch Google noch lange, 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 lange Jahre noch sein Geschäftsmodell so betreiben wird, ne, mit der Google-Suche, womit sie ja ihr Geld verdienen. Also wir werden wohl schon noch zu solchen gelisteten Ergebnissen kommen. Und ich glaube auch, dass sehr viele Menschen das auch weiter nutzen werden, weil sie daran sozialisiert wurden. Also gerade so die vielleicht heute etwas älteren Internetnutzer, die schon seit 20 Jahren oder rund 15 Jahren jetzt die Google-Suche nutzen.
Ja, aber Google wandelt sich ja selber schon mit den AI-Overviews. Also wahrscheinlich wird so ein Mix auch weiterhin erstmal eine gute Zeit geben. Ich würde sagen, Google ist auch einfach vom Datenbestand natürlich jemand, der sehr stabil sein wird, auch in Zukunft. Weil an den Datenbestand kommt keiner dran, den Google über die Jahrzehnte jetzt aufgebaut hat. Also kann auch kein Start-up schaffen, egal wie viele Bots die parallel rausschicken ins Internet, um die Internetseiten abzucrawlen und in der Datenbank zu speichern. Ja. Das ist nicht einholbar. Und wenn man das noch sieht, dann mit Google Maps etc., da ist einfach so ein Datenschatz da, der ist ein großer Vorsprung. Die Frage ist halt, wie intelligent schaffen eben Startups so wie Perplexity das im Zweifel auch mitzunutzen, diesen Datenbestand und parallel zu nutzen.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass, obwohl das gar nicht so Google-Strategie per se ist, aber dass die auf Einkaufstour gehen werden in den nächsten Jahren und Wettbewerber einkaufen werden. Sprechen gleich zwei Gründe. Einmal ist der Wettbewerber weg und andererseits können sie dann die Technologie nutzen und die Entwickler nutzen, um dann das eigene Modell weiterzuentwickeln. Ja, kann sein, dass es so in diese Richtung geht. Apple verpennt das ja noch ein bisschen. Ja, ich sehe die Zukunft auch. Natürlich, wie du sagst, Christopher, das wird eine Software-Mensch-Kommunikation weiter werden. Voraussichtlich wird das eine hybride List- und Chat-Funktion sein, so wie wir es bei dir gerade sehen. Ich finde das ein sehr, sehr smartes Modell. Und die Frage wird wirklich sein, wo lassen sich die Menschen oder wo sozialisieren sich die Menschen und sehen da ihre Suchheimat weiterhin. Ne? Ich glaube, dieses Spiel ist noch lange nicht entschieden. Und die meisten Menschen sind ja immer noch irgendwo entweder bei Perplexity, ChatGPT oder halt bei Google. Und das bleibt abzuwarten. Ich glaube, wir müssen dann nochmal in einem Jahr nochmal genauer drauf gucken.
Ja, ich denke auch. Also ich glaube, das Thema können wir wahrscheinlich noch 3-4 Jahre besprechen, weil ich glaube, die Adaptionsrate ist immer viel langsamer, wie man eigentlich denkt.
Absolut, absolut. Ne? Also wir haben heute schon so ein bisschen neuen Scheiß gezeigt, so was es so an Apps geht und an Anwendungen und Suchfenstern geht. Das heißt aber nicht, dass das jetzt die Nutzerherrscharen von Milliarden Menschen anziehen wird. Das glauben wir auch jetzt, also glaube ich zumindest jetzt so nicht. Mhm. Und bleibt jetzt wirklich erstmal abzuwarten. Nichtsdestotrotz, jeder kann KI, unser Slogan, ja, von der KI-Tool-Party. Herzliche Einladung in unsere Learning Labs, die jeden ersten Mittwoch des Monats stattfinden. Herzliche Einladung, sich auch die anderen Podcasts, auch die älteren anzuhören. Die sind nicht alt, die haben nur ein älteres Datum. Vieles, ich habe heute Morgen ganz kurz mal wieder reingehört zu unserer alten ersten Google-Suchmaschinen-Podcast vor über einem Jahr. Das ist immer noch aktuell. Also auch gerne da in die Vergangenheit der vorhergehenden Produktion reingucken. Und ansonsten ki-toolparty.de, naja, ihr wisst, ein bisschen Werbung am Schluss. Guckt da gerne mal rein. Ja, genau. Also wir gucken mal, wie die Zukunft jetzt weiter abgeht. Jetzt treibt uns noch der Arbeitstag noch eine Weile vor uns her, nicht?
Genau, aber ich glaube, Fazit ist, einfach ausprobieren und machen. Jeder kann KI, das ja. ist, ich denke, in die Shownotes packen wir vielleicht noch den Link zu dir und zu Genspark, dann können wir die zwei erwähnten, der ein oder andere, der Lust und Zeit hat, oder sagt, ich bin neugierig, es einfach mal ausprobieren.
Genau. Und ganz wichtig, wir haben keine Aktien in diesen beiden Softwareanwendungen.
Also die sind halt, sage ich jetzt mal, verfügbar. Also oder an die kommt man aktuell leichter dran. Es gibt zum Beispiel noch den Strawberry Browser, aber da oder auch den Komet, den wir erwähnt haben, die sind halt alle nur auf Warteliste, da kommt man nicht dran. Wobei man sagen muss, der Dia komme ich auch nicht ganz so leicht dran. Also bräuchte ich auch im Zweifel eine Einladung. Man kann es probieren, manchmal kommt man direkt durch. Mhm. Aber ich denke, Frage der Zeit, dass das noch weiter wird, das Feld.
Ja. Genau. Wir machen das ganz kostenfrei. Wir werden nicht bestochen. Wir kriegen kein Geld. Wir kriegen keine Zugänge, nichts dergleichen. Also heute, ne? Ganz objektiv. Bildet euch eure eigene Meinung, aber bildet euch eine. Das ist das Wichtigste.
Genau.
Alles klar.
Jo. Dann gute Zeit.
Gute Zeit. Ciao. Tschö.
Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Kanal in deiner Podcast-App deiner Wahl und registriere dich für den kostenlosen Newsletter auf ki-toolparty.de. Wir freuen uns, dich wieder zu erleben. Bis bald!